Liebe Gemeinde, der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 22 bis 34. Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 22 bis 34. Und ich lese den vor nach der NGÜ-Übersetzung. Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapharnaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Johannes 6 ist ein Abschnitt im Johannesevangelium. Der Ort, wo das sich abspielt, ist Galiläa. Das fängt schon in Kapitel 6, Vers 1 an. Und spielt sich so um den See Genezareth herum ab. Johannes berichtet Kapitel 6 mit dem Bericht von einem Wunder, das Jesus getan hat. Er vermehrte auf wundersame Weise Brot in der Wildnis und ernährte damit etliche tausend Menschen. Ursprünglich waren nur sieben, ne? Sieben Brote vorhanden. Fünf. Ja, bis dahin weiß man noch nicht genau, hat dieses Wunder einen besonderen Effekt in der Erzählung des Johannesevangeliums? Weil die anderen Evangelien berichten auch alle von diesem Brotwunder. Aber dann geht Johannes als Erzähler wieder so seinen eigenen Weg. Johannes ist der einzige Evangelist, der ausführlich an dieses Brotwunder anknüpft und der Frage nachgeht, was ist eigentlich das wahre Brot? Was ist die Nahrung, die unsere Seele braucht? Und dann gibt's da so einen scheinbar nicht ganz reinpassenden Bericht, Johannes 6 von Vers 16 bis 21. Das geht dem Predigttext von heute unmittelbar voraus. Die Also es knüpft daran an, nach dem Wunder zieht Jesus sich zurück, weil die Volksmenge ihn zum König ausrufen wollte, zum Brotkönig, der ihnen ein Leben im Wohlstand sichert. Das will Jesus nicht, er zieht sich zurück ohne seine 12 Jünger. Die 12 Jünger aber, die schickt er schon mal rüber über den See Genezareth an die andere Seite. Die sollen sich auch nicht länger dieser Volksmenge ausgesetzt sehen. Auf dem See kommt es dann, da kommt ein Sturm auf. Und plötzlich kommt Jesus über das Wasser hinüber zu ihnen ins Boot. Vers 20. Ich bin's. Habt keine Angst. Diese kurze Episode soll wahrscheinlich veranschaulichen, dass die 12 Jünger in all den Auseinandersetzungen, in denen Jesus steht, wenn er so zu den Leuten predigt, selber in innere Aufruhr geraten und sich vor die Frage gestellt sehen, wer ist eigentlich Jesus? Was haben wir von Jesus zu erwarten? Und ein gewisser Höhepunkt ist dann so ziemlich am Ende von Kapitel 6, wenn Jesus seine Jünger fragt, wollt ihr mich verlassen? Und dann Petrus antwortet, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also durch all die Auseinandersetzungen hindurch, die die Jünger miterleben, von Vers 22 an, diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Leuten, das bekommen die 12 Jünger mit und werden dadurch im Glauben gestärkt. Wieder erwarten. Und wir kriegen dadurch den Hinweis darauf, wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir sorgfältig auf seine Worte achten. Durch seine Worte klärt Jesus uns darüber auf, wer er ist und was er eigentlich will. Das Wunder selber bleibt erstmal zweideutig. Ja, in Johannes 6 werden diese drei Personengruppen also unterschieden. Jesus, die 12 Apostel und die Volksmenge von Galiläern. Johannes macht an den Jüngern und an der Volksmenge deutlich, was es heißt, an Jesus zu glauben. Es gibt einen Glauben auf Jesus, der ihm nicht angemessen ist, weil er sich nicht an seine Worte hält. Oder nicht an alle seine Worte, beziehungsweise nicht an seine Hauptbotschaft. So ein bisschen pickt dieser Glaube sich das heraus, was er hier und da auch findet in den Evangelien. Durch seine Worte klärt Jesus, wer er ist und was er will. Und am Ende von Kapitel 6 haben wir die Volksmenge, die mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben will. Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Das heißt, zu dieser Volksmenge zählen sogar Leute, die Jesus über eine gewisse Zeit gefolgt sind und dann aber sagen, nee, diesen Jesus wollen wir nicht. Was ist noch das Besondere an Kapitel 6? Ich mache so ein bisschen Vogelperspektive im Moment. Vielleicht sind euch die Slogans aus der Reformationszeit so ein bisschen gegenwärtig. Diese vier sogenannten Solas. Also so ein bisschen reformatorisch seid ihr ja auch, ne? Also diese vier Solas. Allein Gottes Wort. Allein die Gnade Gottes. Allein der Glaube und alleine Christus. Und es geht vor allen Dingen bei diesen vier Solas um die Frage, wie wird eigentlich ein Mensch gerettet? Er wird allein aus Gnade gerettet. Er wird allein dadurch gerettet, dass er glaubt, aber nicht irgendwas glaubt, sondern dass er an Jesus Christus glaubt. Aber jetzt kommt das vierte. Das ist ein Glaube an Jesus Christus, wie er durch das Wort geformt wird. Das vierte Sola. Das hatten die Reformatoren ziemlich klar vor Augen. Die haben sich nicht mit Muslimen auseinandergesetzt, sondern mit der katholischen Kirche. Die haben sich alle Christen genannt, aber die hatten eine ganz andere Sichtweise darauf, wie diese vier Solas zusammenwirken. Hier und da werde ich also auf das eine oder andere Sola eingehen. Da kommen noch herrliche Abschnitte in Kapitel 6. Der nächste Text, da kann sich der Prediger schon drauf freuen. Aber der heutige Text hat es auch in sich. Ich habe das Thema der Predigt heute so überschrieben: Hast du verstanden, was Jesus dir geben will? Und im ersten Punkt geht es um falsche Erwartungen, die uns nach Jesus suchen lassen können. Und der erste Punkt dazu lautet jetzt: Jesus ist kein Wunschautomat. Gehen wir mal die Verse so ein bisschen im Einzelnen durch. Verse 22 folgende erst einmal, 22 bis 25. Da sind wir jetzt bei dieser Volksmenge. Und wir kriegen so ein bisschen Einblick in so eine Suchbewegung. Also die Leute wollen Jesus wiederhaben. Ne? Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, unfreiwillig, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapharnaum über, um ihn dort zu suchen. Also die Leute, die dieses Wunder erfahren haben, suchen Jesus, und das ist an und für sich nicht verwerflich. Aber dann kommt schon so ein Zeichen von gewisser, wie soll man sagen, Entfremdung. Also am Tag des Wunders war noch helle Begeisterung, aber Vers 25, auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Man fragt sich, was ist denn das für eine Frage? Und diese Frage, die signalisiert so ein bisschen, die Leute wissen nicht, womit sind wir bei Jesus eigentlich dran? Die Anrede ist jetzt Rabbi. Rabbi ist höflich, aber jetzt nicht überschäumend. Also vorher war noch die Überzeugung da, ja, Jesus, das muss doch der versprochene Retter sein. Den setzen wir zum König ein und wir haben ein Leben in Wohlstand sicher. Jetzt ist er noch ein Rabbi. Also, und das reduziert sich jetzt so ein bisschen darauf, also ja, Jesus ist ein Lehrer, ein anerkannter Lehrer. Mal gucken, was der eigentlich will. Neugier ist noch da, aber Begeisterung ist schon sehr, sehr gedämpft. Ja, und dann gibt Jesus ihnen so ein bisschen gleich einen Schuss vor den Bug. Vers 26. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ich meine, die Leute haben signalisiert, Jesus, wir wollen was von dir. Wir sind wirklich neugierig. Und Jesus bürstet ihre Erwartungen gegen den Strich. Was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Also mit anderen Worten, ich habe dieses Wunder der Brotvermehrung getan. Und das müsste euch von Anfang an klar gewesen sein, dass dieses Wunder über sich hinausweist. Es sollte euch klar sein, dass ich nicht ein Retter bin, der dazu da ist, euch ein Leben in Wohlstand zu sichern. Vielleicht ein Hinweis darauf, was so der Lebensstandard in der damaligen Zeit gewesen ist. Also es gibt so Zahlen, zum Teil natürlich mutmaßliche Zahlen, in Blick darauf, wie viel Arbeit damals ein Mensch dafür aufwenden musste, um die wichtigsten Dinge des Lebens zu haben, also Nahrung und Wohnung. Ungefähr 80%. Heute in Deutschland, ich glaube es ungefähr bei 20%. Also es geht darum, wirklich das Nötigste zu haben. Ne? Also wir haben heute einen Standard im Vergleich zu damals, das ist Schlaraffenland. Das hängt auch zum größten Teil damit zusammen, das war eine Agrargesellschaft. Ne? Stellt euch vor, ja, da ist jetzt das Kornfeld reif zur Ernte, was ich in Hektar groß. Ja, jetzt holen wir die Ernte mal rein. Ja, wie denn? Ja, nicht mehr Mähdrescher. Da müssen ein paar Leute mit Sense und Sichel aufs Feld raus. Also mal ein Stück weit kann man das nachvollziehen, dass die Leute sich gesagt haben, wenn wir diese Arbeit nicht mehr machen müssen, dann wären wir nicht nur satt, dann haben wir auch viel mehr freie Zeit. Ne? Also wenn ungefähr 80% der Arbeit wegfällt, die man so hat, um zu überleben, das ist eine Aussicht auf 10 Monate Urlaub pro Jahr. Ja, und Jesus sagt ihnen das. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Ihr sucht mich, weil ihr denkt, ich bringe euch den Himmel auf Erden. Ohne Gott. Und dann kommt der Hauptvers, Vers 27. Das ist eine Aufforderung, die Jesus an die Volksmenge richtet. Ich lese erstmal hier: Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Entscheidend zum Verständnis sind hier die Wörter vom Wirken, und die sind leider im Deutschen missverständlich. Also wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Mag der eine oder andere missverstehen, also hört auf zu arbeiten oder setzt nicht so viel Arbeit daran, also euch durch Arbeit Geld zu verdienen und einen Lebensstandard zu sichern. Das wäre das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis: wirkt für die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Also verdient euch das ewige Leben durch Werke. Zwei mögliche Missverständnisse in einem Vers. Es geht nicht um das Wirken, wie wir das uns vorstellen. Die NGÜ hat das wieder mal gut übersetzt. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Also kreist mit euren Wünschen und eurer Sehnsucht nicht um den Wohlstand auf Erden, sondern kreist mit eurem Wünschen um das wahre Leben. Diese Nahrung, sagt Jesus, wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Wir gehen da nachher noch näher drauf ein. Mir geht es aber vor allem schwerpunktmäßig um das Missverständnis der Leute, um die fehlgeleitete Sehnsucht der Volksmenge. Vers 28, da haken sie ein. Was sollen wir tun? Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Auch hier wahrscheinlich ein Missverständnis der Leute im Blick darauf. Jesus, wir wollen was von dir haben und möglicherweise gibst du das nicht freiwillig oder einfach nur so. Okay, dass du uns Dinge geben kannst, das hast du unter Beweis gestellt mit dem Brotwunder. Aber irgendwie heute willst du dieses Wunder nicht wiederholen. Warum auch immer. Wir sind bereit, eine Gegenleistung zu geben. Also was können wir jetzt tun, damit du heute und morgen ein vergleichbares Wunder tust? So, und diese Grundhaltung der Leute, dass sie nicht auf das Wort von Jesus hören wollen, zieht sich dann wie ein roter Faden durch das gesamte Kapitel 6. Ich gehe mal kurz diesen Faden entlang. Vers 30, da geht das weiter. Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Jesus hat einen Tag vorher ein Wunder getan, das alles unter Beweis stellt. Es geht hier wieder in die Richtung, tu heute doch das Wunder oder vielleicht noch ein spektakuläreres. Also am besten noch größere Wunder, die uns noch mehr Glück und Wohlstand bringen. Lass es saftige Steaks vom Himmel regnen. Lecker. Oder Vers 34, da kriegt man erstmal den Eindruck, Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Brot vom Himmel, meinen sie, davon hat Jesus kurz vorher gesprochen. Und an dieser Stelle könnte man denken, also jetzt haben sie es begriffen, dass Jesus nicht von materiellen Gütern spricht, sondern von Brot für die Seele, wenn man so will. Aber ich gehe mal ein bisschen weiter durch Kapitel 6, was die Volksmenge anbetrifft. Vers 41, also Jesus legt immer wieder nach in seiner Belehrung. Die nächste Reaktion, Vers 41, die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Also mit anderen Worten, möglicherweise vermehre ich euch nicht den Wohlstand, sondern bin einfach nur als euer Retter da. Vers 52. Jesus hat wieder einiges gelehrt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Auch eine sehr schöne Stelle. Jesus essen. Sie finden es skandalös, dass Jesus sich für so wichtig hält, als ob es gar nicht in erster Linie darum ginge, von Gott gute Gaben zu bekommen. Also mit anderen Worten, Jesus, was soll uns das bringen, wenn wir dich essen? Jesus lehrt weiter, dann Vers 60. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Und schließlich Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Also mit anderen Worten, Jesus weigert sich, der Wunschautomat der Leute zu sein. Er bestätigt mit seiner Lehre nicht ihre böse Lust nach Wohlstand, er macht sich nicht zum Gehilfen ihres Götzendienstes. Jesus legt also offen, wie banal die Erwartung der Leute an ihn ist. Jetzt müssen wir aber aufpassen, uns über diese Volksmenge und ihre Erwartung gegenüber Jesus zu erheben. Also, die Erwartung, die diese Leute an das Reich Gottes haben, sind diesseits bezogen. Sie orientieren sich an materialistischen Wunschvorstellungen, gut essen, gut trinken, schön und bequem wohnen, Wohlstand genießen, 2 Wochen Urlaub, am liebsten auf Hawaii oder 3 Wochen, nochmal 2 Wochen Hurtigurten, Schiffsfahrt, alles nicht verboten. Die Frage ist, was verbindet unser einer mit so einem Leben? Ist das das wahre Leben? Oder ist das eine gnädige Beigabe, die man mitnehmen kann oder auch nicht? Soll man davon abhängig machen, wie zufrieden man über Gott ist? Ich sehe das Christentum in Deutschland genau in dieser Gefahr. Wir sind Angehörige einer Wohlstandsgesellschaft und ich zähle mich dazu. Ich bin auch voll drinne. Ich wüsste nicht, also angenommen, ich würde in einer Zeitreise, sagen wir mal, in die Zukunft zurückgehen und würde 1880 in Deutschland aufwachen. Und zwar in Verhältnisse, wo es einen für damalige Verhältnisse normalen Lebensstandard hat. Ich glaube, ich würde verzweifeln. Ich würde nicht verhungern, aber 90% des Wohlstands, der für mich selbstverständlich ist, der wäre nicht da. Wo ist denn der Knopf, das Licht anzumachen oder Heizung anzustellen? Wo ist denn der Kühlschrank? Wo ist denn der Supermarkt? Das Buch ist schon mittlerweile 40 Jahre alt. Der Autor hieß Neil Postman. Der hat ein Buch mit dem Titel, auf Englisch heißt das Amusing Ourselves to Death, geschrieben. Also auf Deutsch, wir amüsieren uns zu Tode. Vor 40 Jahren. Was würde der heute? Ich glaube, der lebt nicht mehr. Der ist vor kurzem oder vor ein paar Jahren gestorben. Also Neil Postman geht in diesem Buch auf die Wirkung von Massenmedien ein, die darauf zielen, koste es, was es wolle, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und uns zu unterhalten. Interessant ist die Stelle in seinem Buch, wo Postman abwägt, welche von 2 Horrorvisionen sich anbahnen, Wirklichkeit zu werden. Und er bezieht sich da auf 2 Horrorvisionen, die in 2 anderen bekannten Büchern dargestellt werden. Das eine ist von George Orwell, 1984. Und das zweite Buch von einem Aldous Huxley, Schöne neue Welt. In beiden Büchern werden so Schreckensszenarien dargestellt, was auf uns zukommen könnte. In dem Buch von George Orwell ist das Schreckensszenario, dass wir alle überwacht und unterdrückt werden durch einen Big Brother. Orwell meinte, das wäre die große Gefahr, die auf uns zukommt, dass von oben herab Zwang auf uns ausgeübt wird, sodass wir nicht mehr tun können, was wir wollen. Huxley hingegen zeichnet keinen Big Brother. So wie er es sah, würden Menschen dahin kommen, ihre Unterdrückung zu lieben, die Technologien anzubeten, die ihre Fähigkeit zu denken ruinieren. Orwell fürchtete diejenigen, die Bücher verbieten würden. Huxley hingegen fürchtete, dass es keinen Grund geben würde, Bücher zu verbieten, weil keiner mehr Bücher lesen wollte. Orwell fürchtete jene, die uns Informationen vorenthalten. Huxley fürchtete jene, die uns so viel Information zukommen ließen, dass sie uns immer passiver machen würden. Orwell fürchtete, dass uns Wahrheit vorenthalten werden würde. Huxley fürchtete, dass die Wahrheit in einem Meer belangloser Information ersäuft. Sie ist irgendwo da, aber sie ist mir auch richtig egal. In Orwells Vision werden Menschen dadurch kontrolliert, dass ihnen Leid zugefügt wird, durch einen Tyrannen. In Huxleys Schöner neuer Welt fügen die Menschen sich, ohne dass sie es merken, selber Leid zu, indem ihre Vergnügungslust freie Bahn hat. Jeder kann machen, was er will, und zwar mit Vollgas. Also, Orwell fürchtete, dass das, was wir hassen und das, wovor wir Angst haben, uns zugrunde richtet. Huxley fürchtete, dass das, was wir lieben, uns zugrunde richten würde. Und dann fasst Postman sein Urteil zusammen, nachdem er diese beiden Szenarien abgewogen hat. Dieses, sein Buch, handelt von der Möglichkeit, dass Huxley und nicht Orwell recht hatte. Was die Situation heute in Deutschland anbetrifft, in der wir uns als Christen bewegen, weitgehend, gebe ich Postman recht. Es ist unser eigenes böses Herz, das uns irreleitet und dem in unserer Gesellschaft freie Bahn gegeben wird. Einer der obersten Werte, den wir nachlaufen, lautet Selbstbestimmung. Keiner darf dich in deiner Selbstbestimmung einschränken. Ja, dann mal los. Mach, was du willst. Und du bist glücklich. Ja, wir stehen in der Gefahr auch als Christen, unsere größte Freude in Dingen zu suchen und nicht in Gott. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Was es alles zu kaufen gibt, das ist der Wahnsinn. Ein Missionar aus der Slowakei erzählte mir mal von einer Begebenheit, die er in einem Supermarkt beobachtet hat, der in dem Ort zu der Zeit noch einzigartig war. Das war ein Kaufland, einer der ersten Kauflands in der Slowakei. Und er sagt, und er hat eine ältere Frau beobachtet, die stand vor dem Regal und die war hilflos. Dieses Angebot an Joghurts und Sahnejoghurts und Milchquarks mit viel und mit wenig Fett, Käse, Wurst, Milch. Also sie kam ihm vor wie jemand, der jetzt überlastet ist mit der Wahlmöglichkeit. Was soll ich? Sag du mir, was soll ich jetzt nehmen? Wir sind eben nur kleine Menschen. Wir sind kleine Menschen, die für die es nicht gut ist, im Unendlichen zu schwelgen. Es ist nicht gut, es ist überhaupt nicht gut, wenn wir Tag aus, Tag ein das machen können, was wir wollen. Das Schlimmste ist, wenn wir diese Lebensweise, diese Denkweise verinnerlicht haben und dann nicht unterscheiden können, welche Gaben hat Gott uns eigentlich zugedacht? Oder man müsste es genauer fassen. Gott überschüttet uns ja mit Gaben. Oder alles, was wir sind und haben, kommt von ihm. Wir sind aber immer weniger in der Lage zu unterscheiden, was ist die wichtigste Gabe? Was ist die höchste Gabe, die Gott uns geben will? Darum geht's jetzt im zweiten Punkt. Jesus will dir die größte aller Gaben geben, sich selbst. Gehen wir wieder ein bisschen zurück im Text, Vers 27. Statt euch um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Okay, Was klärt Jesus hier? Es gibt vergängliche Nahrung und es gibt Nahrung, die unvergänglich ist und ewiges Leben bringt. Und was Jesus auch klärt, diese Nahrung wird er als Menschensohn und Messias geben. Es ist aber noch nicht geklärt, was ist denn das jetzt für eine Nahrung? Ein Superbrot? Also so im Herrn der Ringe gibt's ja dieses Lembasbrot von den Elfen, ne? Da braucht man nur einen Krümel von essen und man ist den ganzen Tag satt. Ist es so eine Art von Brot? Das klärt Jesus. Vers 29, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Okay. An Jesus glauben ist die Vorbedingung, dieses Brot zu empfangen. Dieses Brot, das unvergänglich ist und wahres Leben gibt. Es ist aber immer noch nicht geklärt, was für eine Gabe ist das eigentlich, die Jesus denen gibt, die an ihn glauben. Lämmers? Und dann geht Jesus weiter, Schritt für Schritt, Vers 32. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Also hier in Vers 33 löst Jesus den Knoten. Für alle, ne, die Leute, die um ihn herum stehen, wenn ihr es bis hierhin noch nicht begriffen habt, also dieses Brot, das vom Himmel kommt, es ist unvergänglich, es ist keine Gabe im Sinne, dass Gott sie gibt, wie eine äußere Gabe, sie besteht in Christus selbst. Und der Rest des Kapitels kreist dann um die Frage, wie nimmt man diese Gabe denn jetzt zu sich? Oder wenn man davon spricht, diese Gabe mit der Seele zu empfangen, wie macht man das eigentlich? Ja, an Jesus glauben. Ja, was ist ein Glauben? Ist das, ja, ich glaube, dass Jesus das wahre Brot vom Himmel ist. Und dann? Kriege ich dann irgendwelche Energien in die Seele eingepflanzt? Wahres, ewiges Leben? Und darauf wird Jesus dann den Schwerpunkt legen im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung. An Jesus zu glauben bedeutet wesentlich, mit ihm in einer echten Gemeinschaft zu stehen. Ihn zu genießen, so wie er ist. Und darüber hinaus eigentlich nichts Höheres zu erwarten. Und wenn Jesus das hier dann im weiteren Verlauf immer weiter zuspitzt, dann wird deutlich, das ist eine Frage, die sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden zieht, aber auch durchs Johannesevangelium. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass Jesus deutlich davon spricht, wer er ist. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Der Sohn ist die Gabe des Vaters, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Ja, wie hat Gott seinen Sohn gegeben? Was ist da passiert? Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Lasst mich an dieser Stelle einiges zum Gebrauch der Gnadenmittel sagen, vor allen Dingen des einen Gnadenmittels, Gottes Wort. Der Ausdruck Gnadenmittel, auch aus der Reformationszeit, besagt so viel wie, Gott hat seine äußeren Gnadenmittel, durch die er uns seine Gnade verabreicht. Oder er hat seine äußeren Mittel eingesetzt, durch die wir Christus als das höchste Gut in unserer Seele empfangen. Und hier spielt das Wort von Jesus die zentrale Rolle. Der Gebrauch der Gnadenmittel, ich weiß nicht, also vor allen Dingen drei Gnadenmittel, Gottes Wort, das Gebet und die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Ich beobachte, dass der auch unter Christen leidet. Auch durch den Einfluss der Massenmedien. Also seit, ich sag mal, Christen haben über Jahrhunderte hinweg, fast 2000 Jahren, ohne Massenmedien Gottes Gnadenmittel genossen, angewandt auf ihre Seele und waren damit froh und glücklich. Im Vergleich zu dem, was heute möglich ist durch ne, Internet und was ich mache das auch gerne, ne? Also hier den Podcast, noch ein faszinierender Podcast. Es gibt so ein Ask Pastor John von John Piper, ne? Zu allen möglichen Fragen. Der hat mittlerweile fast 2000 Kurzpredigten darauf geladen. Das ist ein Meer von Informationen zu allen möglichen Fragen. Und es ist voll in Ordnung, sich da mal reinzuklicken, ne, wenn man eine bestimmte Frage hat, sich zu informieren. Oder was gibt's noch für Möglichkeiten? Das haben manche in Corona-Zeiten berechtigterweise genossen, ne? Es gab dann zeitweise keinen Gottesdienst vor Ort. Okay, aber im Internet gibt's ja was. Irgendwo wird was übertragen. Und oft sind das schöne Gottesdienste. Viel größere Gemeinde. Da geht viel mehr ab. Das alles ist an und für sich überhaupt nicht verwerflich. Ich meine aber, dass Gott es tatsächlich darauf angelegt hat, die Gnadenmittel seinem Sohn gleichzugestalten. Also seinem Sohn, der für uns sein Leben gegeben hat, in Unscheinbarkeit. Er ist am Kreuz hingerichtet worden. Und es scheint so zu sein, dass Gott es tatsächlich darauf angelegt hat, seine Gnade von Christus durch unscheinbare Gnadenmittel zu verabreichen. Paulus reflektiert darüber im 2. Korintherbrief. Ich lese mal 2. Korinther 4, Verse 3 bis 7. Also das Hauptproblem, das Paulus in diesem Brief anzusprechen scheint, gegenüber der Gemeinde in Korinth, scheint das zu sein, die Leute kamen damit nicht klar. Also Paulus, du bist Apostel. Du bist römischer Staatsbürger. Kommst aus einer angesehenen Familie, also auf der Leiter der Hierarchie bist du eigentlich im oberen Mittelstand angesiedelt. Aber wenn du irgendwo in einem Ort zum ersten Mal auftauchst, halten dich die Leute für einen Angehörigen der Sklavenschicht. Du hast zerlumpte Kleidung an, du stinkst. Das war ein Problem. Und ein zweites Problem, was sie mit Paulus hatten, wenn du redest und predigst, da kennen wir Leute, die können viel besser reden. Die haben mir vorgeworfen, also deine Briefe zeugen schon von ziemlichem Verstand, den du hast. Aber wenn du da auftauchst vor Ort, da fällt schon mal einer runter und ist tot. Darauf sagt Paulus, wenn das Evangelium, das wir verkünden, also spricht insbesondere von sich und anderen Aposteln und engsten Mitarbeitern, wenn das Evangelium, das wir verkünden, wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, der Teufel, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns. Also mit anderen Worten, es ist doch völlig egal, wie ich aussehe oder was für rhetorische Fähigkeiten ich habe. Entscheidend ist doch, dass ich das Evangelium von Christus klar und deutlich verkünde. sodass Menschen zum Glauben kommen können. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und Paulus will den Leuten deutlich machen, diesen Glanz von der Person Jesu Christi, wenn ihr mich genau anguckt, könnt ihr den da erkennen, sagt Paulus. Vers 7. Wir sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, das Evangelium, nur zerbrechliche Gefäße. Es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in uns wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Also das erhebt Paulus zum Grundsatz seiner missionarischen Tätigkeit. Der hat sich das nicht ausgesucht, der hat nur gemerkt, wenn ich offen und frei das Evangelium verkünde, bringt mir das bei den Leuten keine Ehre ein. Aber ich spiegle etwas von der Herrlichkeit Christi wider, der unser Heil vollbracht hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Ja, also darauf müssen wir uns auch einstellen, wenn wir Jesus als den größten Schatz empfangen, den es gibt, dann haben wir das größte Glück gefunden. Es gibt keine glücklicheren Menschen auf dieser Welt. Möglicherweise würden aber viele andere, die uns von außen sehen, sagen, ist ja schön, dass du diese inneren Freuden über Jesus hast, aber kommt darüber hinaus noch was anderes bei raus. Segen. Und da müssen wir antworten, möglicherweise nicht. Möglicherweise habe ich Erfolg im Beruf. Möglicherweise klappt alles in der Familie und in der Erziehung. Möglicherweise auch nicht. Möglicherweise kommen Angehörige zum Glauben, für die ich bete. Möglicherweise nicht. Was aber bleibt, ist die Tatsache, Jesus selber ist durch diese unscheinbaren Gnadenmittel, durch sein Wort, bei mir. Lasst mich schließen mit einigen schönen Versen. Hiob 1 von Vers 9. Wunderbar. Hiob ist ein reicher Mensch. Und dann kommt der Teufel und stellt die Frömmigkeit von Hiob in Frage. Von Vers 9 an fordert Satan Gott heraus. Würde Hiob dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann verflucht? Satan unterstellt an dieser Stelle Gott, dass er keine Herrlichkeit besitze, die Frommen als das höchste Gut begehren. Satan unterstellt Gott, alle Gläubigen sind Heuchler. Die sind alle nur hinter deinen Garmen hinterher. Warum? Ja, was soll ein Mensch mit dir alleine? Was soll das sein, Gemeinschaft mit dir zu haben? Warum soll man dich anbeten und kriegt dafür nichts? Und die Antwort, die das Hiob-Buch gibt, lautet, warum beten wir zu Gott? Ja, weil wir ihn lieben. Weil wir uns über ihn freuen. Und darüber hinaus eigentlich nichts Größeres brauchen. Das heißt, alle anderen Gaben, die wir ja brauchen, sind eigentlich nur dazu da, dass wir vor Gott leben können und ihn selber genießen dürfen. Psalm 63, noch eine wunderbare Stimme. Ein Lied Davids, er dichtete es, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Bemerkenswert, oder? David leidet äußeren Durst und er würde liebend gern von Gott dieses Wunder erleben, dass Gott ihm jetzt Wasser schenkt. In dieser Not aber bekennt David: Mein eigentlicher Hunger, mein eigentlicher Durst richtet sich auf dich. Also eigentlich ist es mir egal, ob du mir jetzt Wasser gibst oder ich verdurste, wenn du nur bei mir bist. Psalm 73 hatten wir in der Lesung. Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Schön finde ich diese Zeile. Du bleibst mir für immer. So wie du bist, bist du bei mir. Ja, ich komme zum Schluss. Hast du verstanden, was Jesus dir geben will? Hast du verstanden, was Jesus dir als das Wertvollste geben will, von dem, was er geben kann? Er selbst, Jesus, stellt sich dir als das höchste Gut vor. Und die Freude über Jesus erfüllt dich, wenn du sein Wort in deiner Seele wiederkäust. Essen ist dann eins der Leitwörter, das in Kapitel 6 auftauchen wird. Jesus essen, sein Wort wiederkäuen. Jesus selbst war davon beseelt, uns in die Freude mit hineinzunehmen, die ihn selbst im Blick auf den Vater erfüllt von Ewigkeit her. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das heißt, er kann dich, der du Mensch bist, in die wahre Freude über Gott hineinnehmen. Und darüber sagt Jesus einiges in seinem Gebet zum Vater, Johannes 17 von Vers 24 bis 26, womit ich schließe. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Also es geht hier um das ewige Leben in der Vollendung. Und Jesus deutet ja an, also was ist das Entscheidende am ewigen Leben? Da zu sein, wo Jesus ist. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Gott, der dich nicht braucht, liebt dich und er will dein größter Schatz sein. Amen. Die schließe ich dann ab von hier oben, ja? Okay, dann lass uns beten. Wir stehen dazu auf.